Gottesdienst. Er leitet sich ab, der Name des Sonntags, von dem lateinischen Antwortgesang auf dem Psalm. Da heißt es Jubilate Deo omnes terra, jauchzet Gott alle Lande. An diesem Sonntag Jubilate werden wir ermahnt, am rechten Weinstock zu bleiben. Dieser rechte Weinstock ist Christus. Nur dann werden wir auch den Tod überwinden, weil Christus ihn überwunden hat. Dankbar hören wir die Verheißung von Jesu Wiederkunft. Durch seine Auferstehung haben auch wir Teil an der neuen Schöpfung, die jetzt schon anbricht und bei seinem Kommen vollends heraufgeführt wird. Und so grüße ich Sie mit dem Spruch für die neue Woche aus dem 2. Brief des Paulus an die Korinther. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich grüße Sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich lese Ihnen Verse aus dem Wochenpsalm, das ist der 66. Psalm. Und dann hören Sie gleich nochmal diesen lateinischen Wechselgesangsspruch. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Wie wunderbar sind deine Werke. Alles Land betet dich an und Lob singe deinen Namen. Kommet her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie gingen zu Fuß durch den Strom. Dort wollen wir uns seiner freuen. Seine Augen schauen auf die Völker. Lobet ihr Völker, unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht bleiben. Und wir werden stille zum Gebet. Du Schöpfer aller Dinge, du willst uns Menschen erneuern und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Belebe uns, weck uns auf aus aller Verzagtheit, dass wir den Mut haben zu glauben, dass wir lernen, einander zu achten und zu lieben und auferstehen zum Leben mit dir. Wir bitten dich im Namen unseres Bruders und Herrn Jesus Christus. Amen.
Thank you. heutigen Tag steht im Evangelium des Johannes 15, Verse 1 bis 8. Ehre seid ihr, o Herr. Wir erinnern uns dazu. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch redet. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen wird aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt. Und man sammelt die Rebe und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gelobt sei Jesus Christus. Wir haben das Evangelium gehört und so bekennen wir nun gemeinsam mit der ganzen Christenheit auf der Erde unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, gewöhnlich hören Sie zu Beginn der Predigt einen Predigttext. Das werde ich heute nicht tun. Vielmehr lade ich Sie ein, mich zu begleiten. Ich möchte Sie mitnehmen in den Süden. Haben Sie Lust auf eine kleine Kopfreise? Gegenwärtig, wo das Reisen so eingeschränkt ist, so behaupte ich, wären wir alle gern mal wieder woanders. Und so reisen wir heute, wenn Sie sich darauf einlassen, in eine Metropole mit besonderem Klang, in die Metropole, in die Hauptstadt Griechenlands, nach Athen. Die Wiege der Demokratie, der Philosophie und des Theaters, Zentrum europäischer Kultur, der Kunst und so weiter. Woran denken Sie, wenn ich Athen sage? Erinnern Sie sich, weil Sie vielleicht schon einmal da waren, das würde ich wirklich gern mal abfragen. Es melden sich doch bitte alle mal, die schon mal in Griechenland waren. Ja, doch ein ganzer, fast alle. Ja, wunderbar. Dann haben Sie ja auch von Athen, so hoffe ich, noch eine Vorstellung, ein Bild vor Augen. Wir können wirklich diese Kopfreise machen, veranstalten. Und Sie sehen bestimmt die Akropolis vor Ihrem inneren Auge, wie sie da über der Stadt aufragt. Nun, heute führe ich Sie nicht auf diesen Aussichtspunkt. Weit unterhalb der Akropolis, da liegt ein ganz anderer, bedeutsamer Platz. Die Agora, so heißt auf Griechisch der Marktplatz einer Stadt. Und hier auf dem Marktplatz tobt das Leben, Handel und Wandel. Schlendern Sie vorbei an den vielen Helden- und Götterstatuen, werfen Sie auch einen Blick auf die Stände der Handwerker und Kaufleute mit ihren verlockenden Waren, mit den Früchten und dem Wein des Hinterlandes, Gewürze aus aller Welt, alles, was das Herz dann begehrt. Als Paulus vor rund 2000 Jahren nach Athen kam, hat er keinen Reiseleiter, der ihm hilft, sich in der Stadt zu orientieren. Hinter ihm liegt ein langer Fußmarsch, zum Glück auf einer gut ausgebauten Römerstraße, während er auf seine Reisegefährten Silas und Timotheus warten muss. Hier in Athen bleibt ihm Zeit, die Stadt und die Menschen näher kennenzulernen. Gastfreundliche Menschen vermieten ihm einen Schlafplatz, und es dauert nicht lange, da hat Paulus am Rande der Agora, am Rande des Marktplatzes einen Ort gefunden, wo er seinen Stand aufbauen kann. Die Apostelgeschichte berichtet uns, er ist Zeltmacher. Und so kann er als Zeltmacher überall arbeiten, wo er hinkommt. Paulus sitzt nun unter seinem Sonnensegel, so müssen wir es uns vorstellen, und tut, was er immer tut, wenn er nicht unterwegs ist. Er näht Zelte, er näht Sonnensegel. Und das kann er sehr gut. Seine Hände stechen die Nadel geschickt durch den schweren Stoff, den er zuvor gekauft hat bei einem Tuchhändler, und ein paar Lederreste wahrscheinlich, um die Ecken zu verstärken und das Garn, das er auch braucht dafür. Und nebenbei verwickelt er die Menschen, die an ihm vorbeischlendern, in ein Gespräch. Und die Athener staunen nicht schlecht, wie sprachgewandt und gebildet scheinbar so ein einfacher Zeltmacher ist. Immer wieder ist er umringt von Menschen. Die sprichwörtliche Neugierde der Athener ist wohl kein Klischee. Und mittlerweile hat Paulus aufmerksam genau zugehört. Und er hat erfahren, wie viel Wert die Athener auf ihre intellektuelle Ausbildung legen. Kaum einer, der nicht beiläufig erwähnt, bei welchem Philosophen er studiert hätte oder mit Paulus über die neueste Theateraufführung sprechen möchte. Und Paulus sieht von seinem Standpunkt aus, von seinem Platz auf dem Marktplatz, sieht er, wie die gelehrten Herren mit ihren eifrigen Schülern in den Säulenhallen auf und ab gehen. Er beobachtet sie, während sie dort diskutieren. Worüber sich die Philosophenschulen streiten, das interessiert ihn als ehemaligen Pharisäer, als Gesetzeslehrer in Israel. Das interessiert ihn als ehemaligen Pharisäer sehr. Ein gutes Streitgespräch, das weiß er durchaus zu schätzen. Den griechischen Philosophen, so viel bekommt er mit, denen geht es ums Glück im Leben und das Heil der Seele. Fragen, die uns auch heute beschäftigen. Doch wie der vernünftigste Weg dahin zu finden sei, darüber ist man sich uneins. Es gibt zum einen die Stoiker und zum anderen die Epikureer. Und diese beiden Begriffe versuche ich in zwei ganz einfachen Sätzen zu erklären, damit wir einfach dem Ansatz des Paulus folgen können. Die Stoiker, diese eine große Schule, die betonen die politische Verantwortung des Einzelnen als Teil des Ganzen. Und aus dieser Verantwortung ziehen sie ethische Konsequenzen. Wie soll ich also handeln, ist die Frage dahinter. Und die Stoiker fordern die Einhaltung bestimmter Regeln. So wie hier heute gefordert ist, dass wir uns in die Liste eingetragen haben, dass wir im Gottesdienst die Maske tragen. Bis auf mich, damit Sie mich verstehen. Und die Epikureer, die wollen dagegen das Leben genießen. Und die wehren sich gegen alles, was die individuelle Freiheit einschränkt. Sie leben eher nach dem Lustprinzip. So wie ich es gestern Abend im Fernsehen gesehen habe, wie die Jugendlichen in Saarbrücken nochmal, bevor die allgemeine Ausgangssperre greift, nochmal ordentlich gefeiert haben in Saarbrücken und es sich haben gut gehen lassen. Dass sie das tun wollten, kann ich durchaus verstehen. Kommen Ihnen diese beiden Denkrichtungen bekannt vor? Ich denke, viele Auseinandersetzungen in unserer heutigen Gesellschaft, gerade jetzt zu Zeiten der Pandemie, viele Auseinandersetzungen entstehen an ähnlichen Bruchlinien. Doch zurück zu Paulus, der allmählich eine Idee davon bekommt, wie die Athener ticken. Und er bemerkt noch etwas anderes. Er sieht, wie sehr der Putz bröckelt hinter der stolzen Fassade. Der einst so mächtige Stadtstaat Athen ist mittlerweile auf Provinzniveau geschrumpft. Die wenigen tausend Einwohner, die noch in Athen leben, sind kein Vergleich zu Handelsmetropolen wie Ephesus oder Thessalonich. Eines Nachmittags kommt eine Gruppe junger Männer zum Stand des Zeltmachers herüber. Alle diese jungen Männer reden durcheinander. Was will denn dieser Mann schon sagen? Hört Paulus da. Und andere halten dagegen, er scheint von fremden göttlichen Mächten zu erzählen, die wir noch nicht kennen. Das müssen wir hören. Und als sie direkt vor Paulus stehen, fragt einer, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du vertrittst? Komm doch mit auf den Areopag, dort kannst du uns erzählen, worum es geht. Das durfte der Paulus nämlich nicht auf der Agora auf dem Marktplatz. Dafür gab es einen extra Ort. Und Paulus, natürlich lässt sich das nicht zweimal sagen und geht mit ihnen. Auf dem Areopaghügel steht er dann vor den jungen Männern und ihren Lehrern und er hält seine berühmte Rede von Athen. Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, vermittelt uns einen Eindruck davon. Diese Rede, die Paulus da hält, die wirkt fundiert, sie wirkt tiefgründig. Paulus knüpft eigentlich recht geschickt genau bei seinem Publikum an und dennoch, er scheitert krachend mit seiner Absicht, den Athenern die Botschaft von Jesus Christus nahezubringen. Es gelingt ihm nicht, die Menschen, die Hörer, zu überzeugen. Die einen lachen ihn aus und die anderen gehen einfach fort und lassen ihn stehen. Mit der Bemerkung, Das kannst du uns später einmal genauer erzählen. Und weg sind sie. Hat er etwas falsch gemacht? Als Einstieg wählt Paulus die vielen Tempel und Altäre, die er in der Stadt gesehen hat. Er lobt die Zuhörer für ihre Gottesfurcht, dass sie sogar unbekannte Götter verehren, die sie noch gar nicht kennen. Schon merkwürdig, können wir uns heute gar nicht vorstellen. Doch einen gewissen kritischen Unterton kann er nicht verbergen. Und Paulus hält die griechische Religiosität, so führt er aus, für oberflächlich, für abergläubisch. Und dann kriegt er die Kurve von den unbekannten Göttern, die von den Athenern auch verehrt werden. So lautet auch eine Inschrift an einem Altar, den unbekannten Göttern, zu dem unbekannten Gott, der Singular. Das ist schon ganz geschickt gemacht. Natürlich, es geht ihnen um den einen, den einzigen Gott, den Schöpfer der Welt, der sich Israel offenbart hat und nun aller Welt verkündet werden soll. Doch die Brücke zu bauen von den griechischen Göttern zum biblischen Gott, das eben gelingt Paulus nicht. Er redet ja von einem Gott, der sich eben nicht in Bilder und Figuren pressen und keine anderen Götter neben sich gelten lässt. Aber genau damit können die Griechen, die Athener, eben nichts anfangen. Sie sind von unzähligen Götterstatuen und Helden eben umgeben und völlig anders geprägt. Und obwohl Paulus versucht, auf sein Publikum einzugehen, sich in Sprache und Stil seiner Rede anzupassen, fällt seine Botschaft nicht auf fruchtbaren Boden. Als Redner zudem ist Paulus weder attraktiv noch gewinnend. Er hat kein Charisma, würde man heute sagen. Und seine Zuhörer sehen in ihm lediglich einen einfachen Handwerker mit krummen Beinen und zerstochenen Fingern. Und als er bekräftigt, dass wir alle in Gott leben, uns bewegen und sind, da schalten sie ab. Da wollen sie den Gedanken von Paulus nicht weiterdenken. Und dann sein Aufruf, umzukehren und Gott ganz neu zu denken, der stößt auf noch weniger Resonanz. Die Sache ist bereits gelaufen, als Paulus von Jesus, der Auferstehung und der Gerechtigkeit Gottes anfängt. Die weisheitsliebenden Griechen, die missverstehen das gründlich und beginnen zu spotten, sie wenden sich ab und zeigen so ganz deutlich ihr Desinteresse. Sie gehen einfach nach Hause. Nun, was denken Sie, liebe Gemeinde? Haben sich die ganzen Mühen gelohnt? Oder trifft der Satz zu, außer Spesen nichts gewesen? Ich vermute, wir haben kein Zeugnis darüber, aber ich vermute, dass Paulus selber diese Rede auf dem Areopag als einen gescheiterten Versuch betrachtet hat, verbucht hat. Die Frage ist nur, warum haben wir heute überhaupt noch dieses Zeugnis? Warum reden wir heute darüber? Warum hält es Lukas für berichtenswert? Die Apostelgeschichte bewertet Aufwand und Nutzen trotzdem als positiv. Sie zeigt zum Beispiel interkulturelle Kompetenz. Paulus bringt sie auf. Wie er sich auf die Gewohnheiten, Denkweisen und die Kultur seiner Gesprächspartner einließ und Anknüpfungspunkte fand, das ist bemerkenswert. Wichtig war, oder das Wichtigste daran aber ist, dass Paulus sich durch seine Niederlage nicht entmutigen ließ. Aufstehen, weitergehen, einen neuen Anfang wagen, auf die Kraft Gottes vertrauen, die in den Schwachen mächtig wird. Das war seine Devise. Nun denn, wenn der Areopag in Athen nicht seine Bühne war, Paulus schüttelte sich den Staub aus seiner Kleidung und zog weiter zum nächsten Ort, in diesem Falle nach Korinth. Und 2019 waren wir noch in Griechenland im Urlaub und wir waren auch in Korinth und auch dort kann man die Agora sich ansehen in der Altstadt von Korinth und man kann auch den Punkt betrachten, wo Paulus dort in Korinth gepredigt hat. Da zog er hin und da hatte er dann Erfolg. Der große Verkünder des christlichen Glaubens hatte gelernt, dass er kein Redner war, dem die Herzen so einfach zuflogen. Dafür hatte er andere Stärken als Verkünder des Evangeliums. Die vielen Einzelgespräche, die er von Mensch zu Mensch führte, die zeigten Wirkung. Die Briefe, die er schrieb, sie sind ein beredtes Zeugnis. Paulus wurde ein sehr erfolgreicher Theologe, ein Verkünder, ein Ratgeber der Gemeinden, ein Gesprächspartner und Briefeschreiber. Leider aber nicht für die Athener. Nach seiner gescheiterten Mission dort ist es nicht verwunderlich, dass er wohl keinen Brief an sie geschrieben hat. Jedenfalls ist uns kein Brief erhalten, übermittelt worden. Ich staune, welchen Mut Paulus hatte, immer wieder neu anzufangen und sich ungewissen Situationen auszusetzen, die er eben immer nicht in der Hand hatte. Paulus wagte sich auf seinen Reisen immer weiter vor auf unbekanntes Terrain. Durch seine tausende Kilometer langen Fußmärsche webte er ein weit verzweigtes Beziehungsgeflecht. Und so kam der christliche Glauben Schritt für Schritt nach Europa. Er lehrte die Gemeinde, dass die Unterschiede, die Menschen oft trennen, unter uns Christinnen und Christen ihre Bedeutung verlieren. An anderer Stelle sagt Paulus, nämlich im Galaterbrief: Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid alle eins in Jesus Christus. Und mit Paulus begann diese Idee sich auszubreiten von der Würde, von der gleichen Würde aller Menschen in der Welt. Und diese Überzeugung lebt seitdem weiter. Und es bleibt trotz allem eine Erfolgsgeschichte, die durch die Episode in Athen in gar keiner Weise geschmälert wird. Meine Lieben, haben wir alle heute den Mut, zu unserem Glauben zu stehen? Wir müssen uns ja nicht unbedingt auf den Marktplatz, den Falkensee, soweit man dort von einem Marktplatz reden kann, oder von mir aus auf den Marktplatz in Spandau stellen und predigen. Doch jeder kann in der Öffentlichkeit oder im persönlichen Gespräch zeigen, worauf wir hoffen, was wir lieben und wem wir vertrauen. Gott gibt uns die Kraft, die Liebe und die Zuversicht, dies zu wagen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, wenn Sie denn Interesse haben, lesen Sie diesen Abschnitt nach in der Bibel zu Hause. Ich gehe davon aus, dass Sie alle eine Bibel zu Hause haben. Es ist die Apostelgeschichte, Kapitel 17 und dann ab Vers 22. Also Apostelgeschichte 17 und dann plus 5 ab Vers 22 bis 34.
Thank you.
Freue mich, dass Sie noch bekannt zu geben. Die nächsten Gottesdienste, soweit Sie das nicht online verfolgen, die nächsten Gottesdienste also am kommenden Sonntag, am 2. Mai um 10.30 Uhr in der Kirche Rohrbeck. Am Sonntag in 14 Tagen, am 9. Mai um 10.30 Uhr in der Kirche Dalgo mit Kindergottesdienst. Und dann genau in 4 Wochen, am 23. Mai wieder hier um 10.30 Uhr in Ihrer Kirche hier in Seeburg. Und es ist darauf hinzuweisen, in der Kirche Rohrbeck ist am kommenden Freitag, am 30. April, eine Morgenandacht um 8.15 Uhr. Herzlich ist zu danken für die Kollekte. Hier steht der letzten Gottesdienst, ich nehme an, des letzten Gottesdienstes, also nur eines Gottesdienstes. Herzlich ist also zu danken für diese Kollekte in Höhe von 88 Euro. Der Herr segne Gaben und Geber, auch für die heutige Kollekte, die zur Hälfte bestimmt ist für Aufgaben der eigenen Gemeinde und zur anderen Hälfte für die amtliche Kollekte, für die Hilfe von Menschen mit Beeinträchtigungen. Sie könnten sicherlich viel erzählen jetzt, wie das ist. Menschen mit Beeinträchtigungen stoßen ja in ihrem Alltag auf viele Hürden, angefangen bei den Kindern in Kita und Schule, in der Berufsausbildung, bei Behördengängen, aber auch in der Freizeit. An vielen Stellen brauchen sie Unterstützung, um am Alltagsgeschehen teilnehmen zu können. Und da leisten ehrenamtliche Initiativen einen wichtigen Beitrag, wo die öffentlichen Gelder nicht ausreichen. Dafür ist also heute für diese ehrenamtlichen Initiativen diese amtliche Kollekte bestimmt. Und an dieser Stelle von mir aus ein herzliches Dankeschön an Frau Herpel, dass sie uns diesen Gottesdienst begleitet hat und noch begleitet natürlich. Wir sind ja noch nicht ganz am Ende. So halten wir miteinander Fürbitte. Allmächtiger, du schenkst uns den Glauben, hilf uns, unseren Glauben auch zu bekennen in dieser Welt, die so sehr auf deine Güte und Barmherzigkeit angewiesen ist. Wir bitten dich, lass uns die Hoffnung niemals aufgeben, dass deine Herrlichkeit erkennbar wird in unserer Welt. Im Handeln der Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft, aber auch im Handeln derer, die sich für nichts verantwortlich fühlen. Hilf, dass Friede werden kann, wo Unfriede Menschen voneinander trennt. Und lass die, die nur Gewalt als Mittel zur Lösung von Konflikten kennen, neue und friedvolle Wege sehen. Du siehst das Elend in dieser Welt, so bitten wir dich, speise die Hungernden, tröste die Trauernden, stärke die Schwachen, ermutige die Mutlosen und gib denen Hoffnung, die keine Zukunft zu haben scheinen. Herr unser Gott, was wir dazu tun können, das wollen wir tun. Amen. Und nun bitte ich Sie, sich zu erheben. Und wir bitten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in der Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte uns Gott, der mächtige und barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.